Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde bei What's up, Corporate Finance? Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Ja, es ist schon wieder Zeit für unseren Evergreen, nämlich für die Quartalszahlen von Holy & Loki zum Mid-Cap-LBO-Markt. Diesmal zum vierten Quartal 2024 und da merkt ihr, damit ist auch ein Jahr zu Ende gegangen, auf das wir natürlich sehr gern zurückschauen. Mit dabei ist wie gewohnt Thorsten Weber, der bei Holy & Loki im Debt Advisory das LBO-Geschäft verantwortet. Hallo Thorsten, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Hallo Bastian, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Wie immer, ohne dich geht's ja nicht. Wir brauchen ja auch deine Zahlen. Und wir haben natürlich auch wieder jemand dabei, der selbst LBOs finanziert. Oder besser gesagt, die LBOs finanziert, denn es handelt sich um eine Dame. Und zwar um eine, die nicht nur selbst extrem erfahren ist, sondern auch für das mit Abstand aktivste Haus des vergangenen Jahres in Europa arbeitet. Aileen Haller ist seit 15 Jahren für Ares tätig, dort Partnerin, zuständig für das Geschäft in der Dachregion. Davor hat sie 5 Jahre in der LBO-Finanzierung in Banken gearbeitet und ihr kennt sie auch vom Eröffnungsplenum der letztjährigen Deal Sourcing. Willkommen in der Runde, Aileen.
Hallo zusammen, freut mich, dass ich dabei sein dürfte.
Ja, wir freuen uns auch und wir blicken gemeinsam heute zurück auf das Jahr 2024. Wir schauen aber natürlich auch auf die aktuelle Lage und wir möchten uns auch eine Erwartung für das laufende Jahr 2025 bilden, also haben wir ein bisschen was zu tun. Zu Beginn sprechen wir aber mal ein bisschen über Aileen und über Ares. Aileen, man hört kaum noch, aber du bist ja keine Deutsche. Was hat dich nach Deutschland gezogen und vor allen Dingen, warum bist du geblieben?
Ah ja, das ist eine gute Frage, ja. Wie ihr an meiner Aussprache hören noch, komme ich ursprünglich aus Irland. Ich bin aber in der Zwischenzeit seit 20 Jahren in Deutschland. Ich habe vor ungefähr ein bisschen mehr als 20 Jahren hier ein Jahr in Deutschland studiert, in Regensburg. Hat mir jetzt sehr gefallen und nachdem ich mit dem Studium fertig war, habe ich beschlossen, normalerweise wäre ich wahrscheinlich nach London gegangen, um meine Karriere zu starten, habe ich beschlossen, dann nach Frankfurt zu gehen. Und seitdem bin ich hier in Frankfurt über 20 Jahren und habe meine ganze Karriere hier im Leverage Finance Bereich verbracht.
Also ich finde, das war definitiv eine gute Entscheidung. Sag mal, wir haben ja nicht so wahnsinnig viele Frauen in der Corporate Finance Welt, zumindest nicht in den verantwortungsvollen Positionen. Da wächst von unten einiges nach, aber oben wird es dann doch ganz schön dünn. Bei allem, was LBO-Finanzierung ist, ob das jetzt ein Debt Fund ist oder auch die Bankenseite, da sind es vergleichsweise viele. Ist irgendeine Erklärung, warum das so ist?
Das ist eine sehr gute Frage und ich weiß nicht, ob ich die 100% richtige Antwort drauf habe, aber ich glaube grundsätzlich im Bankenbereich, im LBO-Bankenbereich, gab es immer schon mehr Frauen als im M&A und im Private Equity. So M&A und Private Equity haben in den letzten Jahren viel für Diversity gemacht. Aber als ich angefangen habe vor 20 Jahren, waren sehr, sehr wenige Frauen in Private Equity und in M&A. Aber es waren durchaus einige Frauen schon im Leverage Finance Bereich. So, als ich bei der Dresdner Kleinwort gestartet habe, haben wir ein Team von 20 Leuten und schon 5 davon Frauen. So, ich glaube, unser Bereich hat schon früher Frauen als Juniors eingestellt und man sieht jetzt das Ergebnis davon, dass einige doch durchgehalten haben und bis zur Spitze geschafft haben. Und ich glaube, das zeigt, dass es wichtig ist, einfach grundsätzlich Frauen für unseren Bereich zu interessieren. Und man kann als Frau durchaus eine sehr, sehr gute Karriere im Leverage Finance und sicherlich auch in anderen Corporate Finance Bereichen machen.
Mhm. Thorsten, kannst du da was Nützliches beisteuern? Du hast ja immerhin auch eine Partnerkollegin mit Fokus LBO-Finanzierung.
Also ich glaube, ich sehe es genau wie Aline, wenn ich ehrlich bin. Also es ist genau so, dass das im Leveraged Finance schon, glaube ich, ein deutlich höherer Frauenanteil ist als zum Beispiel im Private Equity oder auch im M&A-Geschäft. Und das zieht sich jetzt durch und ist ja auch, glaube ich, eine Entwicklung, die positiv ist und die ich dementsprechend auch dann sehen würde. Und genau wie du sagst, also bei uns im Team ist genauso. Also wir haben auch bei uns im Team Damen. Und da sehe ich jetzt auch nichts irgendwie Ungewöhnliches, beziehungsweise einfach auch so gewachsen aufgrund jetzt der Entwicklung, dass einfach auch im Leverage Finance wirklich ein hoher Frauenanteil ist und war.
Ja, dann hoffen wir mal, dass das auch weiter Frauen zieht. So, jetzt sprechen wir noch ein bisschen über Ares, Aileen. Was sucht ihr? Was macht ihr nicht?
Wir sind relativ breit aufgestellt, Ares insgesamt. Vielleicht so für die, die Ares noch nicht kennen. Wir sind Global Alternative Asset Manager gelistet in den USA, haben in der Zwischenzeit knapp 500 Milliarden Assets under Management, sind breit aufgestellt, haben Real Estate, Private Equity, Infrastruktur. Aber unser größten Bereich ist Credit und auch im Bereich Credit auch Direct Lending. Aber insgesamt sind wir sehr breit aufgestellt und in verschiedenen Bereichen tätig.
Thorsten, jetzt mit Blick auf dein Marktsegment, wofür steht Ares da für dich und warum kommen die so oft zum Zuge?
Also ich glaube, Ares ist, genau wie wir es gerade gesagt haben, ist ein extrem aktiver Anbieter. Ich glaube, was Ares auszeichnet, so aus unserer Sicht, ist die extreme Bandbreite im Rahmen derer Ares aktiv ist, dass man wirklich sich auch kleinere Transaktionen mit Buy-and-Build-Charakter ansieht, aber auch gleichzeitig Transaktionen mit 300-500 Millionen Finanzierungsvolumen parallel prüfen kann. Diese Bandbreite ist einfach ein großer Vorteil gegenüber anderen, dass man früh einsteigen kann, aber auch den ganzen Weg dann in den nächsten Jahren mit begleiten kann. Ich glaube, was Ares noch auszeichnet, ist auch eine gewisse Bereitschaft, auch eine First-Out in ausgewählten Situationen zuzulassen. Und wir hatten es ja schon häufig besprochen. Ich glaube, eine First-Out hat einfach den großen Vorteil, dass man dadurch auf der einen Seite mit Blick auf eine Marge einfach Vorteile hat und auf dem Pricing und auf der anderen Seite auch eine gute Möglichkeit hat, eine Betriebsmittellinie reinzubekommen, was halt in anderen Konstellationen eher schwierig ist. Und von daher ist Ares für uns ein super aktiver Ansprechpartner mit auch einem wirklich großen Team.
Wenn ich da was dazufügen darf, ich sage, wir haben uns relativ, sprechen wir jetzt über das Direct Lending Bereich, wir haben uns relativ früh entschieden, lokale Teams vor Ort zu haben. Wir sind hier in Frankfurt seit 15 Jahren on the ground. Das haben nicht alle gemacht, haben oft den Markt aus London bedient und ähnlich über die anderen europäischen Länder dann hinweg. Wir haben ein sehr, sehr großes Team, knapp 100 Leute rein für Direct Lending in Europa. So, wir nehmen den Markt sehr, sehr ernst, investieren stark in unser Team und das sieht man auch dann als Ergebnis in den Anzahl von Deals, die wir auch hier in 2024 in Midcap Monitor zeigen dürfen.
Ja, das stimmt. Und trotzdem muss man sich ja erstmal durchsetzen im Bieterwettbewerb. Ihr habt ja tatsächlich fast doppelt so viele Deals in Europa gemacht wie der nächste Anbieter. Schafft man das einfach nur dadurch, dass man viele Leute einstellt und überall präsent ist? Oder muss man auch vielleicht, wie es Thorsten angerissen hat, was Besonderes machen oder vielleicht auch hier und dort mal ein bisschen weniger streng hinschauen oder ein bisschen günstiger anbieten?
Ich glaube, es ist eine Vielzahl von Faktoren, warum wir so erfolgreich ist. Erstmal, wie anfangs erwähnt, das Team. Wir behaupten, das ist das größte Team in Europa. Wir haben das über Jahre, wir waren einer von den ersten im Markt 2007, so da hatten wir sicherlich einen Zeitvorteil gegenüber von einigen von unseren anderen Wettbewerbern, um ein Track Record aufzubauen, um Beziehungen aufzubauen, auch in den verschiedenen regionalen Märkten. Und wir, was Thorsten auch gesagt haben, wir sind sehr flexibel im Sinne von Größenordnung. Wir können relativ klein und möchten auch relativ klein anfangen, aber können auch die größeren Transaktionen finanzieren. Und das schätzen auch Sponsoren sehr viel, dass die mit den gleichen Ansprechpartner vielleicht deren Mid-Market Fund und für deren Upper Mid-Market Fund sprechen können. Und auch gibt uns auch viele Möglichkeiten. Ich sage, wenn der Markt kommen wir auch später dazu, in Deutschland 2024, da haben so die etwas größere Transaktionen gefehlt. Dann können wir uns auf den Lower Mid-Market konzentrieren und auch sehr stark dann mit dem Unternehmen im laufenden Jahren wachsen und die weiter unterstützen. Und das ist, glaube ich, der letzte Punkt, Scale. Wir können mit den Unternehmen wachsen, unsere Private Equity durch ihr ganze Buy and Build unterstützen. Und wenn man zum Beispiel gegenüber ein kleinerer Debtfonds in Wettbewerb tritt, ist das sicherlich ein großer Vorteil, dass die wissen, bei uns müssen, die Sponsoren wissen, dass die keine Sorgen machen müssen, dass uns irgendwann mal das Kapital ausgeht, während bei kleinerer Spielermarkt, das ist durchaus in Gefahr, wenn man große Ballenbild Ambitionen hat.
Prima, da haben wir einiges über Ares gelernt und wollen wir jetzt uns mal den Gesamtmarkt anschauen. Thorsten, da kommst du ins Spiel. Konzentrieren wir uns vielleicht erstmal auf Q4 in Deutschland. Da warst du vor 3 Monaten ziemlich optimistisch, dass das gut laufen würde. Ist das so eingetroffen?
Ja, genau so war es. Also im Prinzip, wir haben in Deutschland knapp 40 Transaktionen jetzt im Q4 gesehen. Das sind nochmal so circa 20% mehr als im Q3. Das ist auch verglichen mit jetzt einem Q4 2023, ein Anstieg nochmal von 20%. Von daher ist Q4 ist gut gelaufen und dementsprechend, das hat man aber auch schon ehrlich gesagt, in der Aktivität des Marktes in der zweiten Jahreshälfte schon so ein bisschen gemerkt, dass die Parteien interessiert sind, dass die Finanzierungsmöglichkeiten da sind, dass auch die Finanzierungsmittel da sind. Und vor dem Hintergrund war das ein gutes Q4, was dann auch insgesamt das Jahr doch abgerundet hat.
Ja, dann sag mal da mal was zu. Also wie war 2024 All-In, auch im Vergleich zum Vorjahr?
Nee, sehr, sehr gerne. Also im Prinzip 2024 war jetzt auf sich gesehen für die letzten 10, 15 Jahren das drittbeste Jahr, was wir im LBO-Markt in Deutschland gesehen haben. Man ist ein Tick unterhalb von 2021, 2022, wo es so circa 160 Transaktionen waren. In 2024 haben wir jetzt 131 Transaktionen gemessen, was aber nochmal 6% auch mehr sind als in 2023. Von daher hat man dieses Jahr 2023 mit einem Tick weniger Transaktionen überflügelt. Und wenn man sich dann nochmal das Jahr so en detail anguckt, wie die Quartale gelaufen sind, dann muss man schon sagen, dass insbesondere Q3, Q4 doch eher stärker waren und dazu beigetragen haben, dass man eine gute Entwicklung gesehen hat.
Wenn man sich mal anschaut, wie es verteilt ist zwischen Debt Funds und Banken, dann kann man sagen, da hat sich eigentlich nichts getan im Vergleich zum Vorjahr. 56% Debt Funds, so, das ist sehr stabil. Gib uns doch nochmal gerade ein bisschen eine Einschätzung zum Bankenmarkt. Da haben sich ja jetzt im Laufe der letzten 2, 3 Jahre ein paar Spieler verabschiedet. Wie nimmst du den Markt wahr? Sind einige noch dabei, die offiziell drin sind, aber eher zurückhaltend? Also wie ist da gerade das Bankenumfeld?
Ja, es ist, wie du sagst. Also es gibt ein paar Banken, die den Markt verlassen haben. Das sind Banken, die entweder im Bereich nicht mehr aktiv sind, wie schon vor einiger Zeit eine Bayern LB, aber auch eine Credit Suisse, die immer super aktiv war, die einfach jetzt nicht mehr in der Form existiert und eine UBS als Nachfolgerin einfach Deutschland nicht als Fokusmarkt hat. Und so zieht sich es ein bisschen durch einige Bankhäuser, die entweder keinen so starken Fokus mehr haben oder die halt dementsprechend weniger aktiv sind, weil es auch vielleicht interne Gründe gibt.
Warum sind die Banken dann jetzt nicht weiter zurückgefallen? Wieso haben die Debt Funds das nicht ausnutzen können?
Also was man schon sieht, ist, dass im Q4 der Marktanteil der Debtfonds auf 62% hochgegangen ist. Das ist genau wie du sagst, aufs Jahr gesehen ist es komplett das gleiche mit 56%. Allerdings gab es innerhalb des Jahres aus unserer Sicht, speziell im zweiten Halbjahr, doch ein bisschen Verschiebung hin zu Debtfonds. Ich glaube, was es gibt einfach Transaktionen, da ist einfach eine Bankfinanzierung de facto alternativlos. Wenn man zum Beispiel jetzt im Industrial-Bereich was macht oder in irgendwelchen Bereichen, wo es große Garantien gibt, wo es große Working-Capital-Themen gibt, wo man dementsprechend eine Betriebsmittellinie von signifikantem Umfang braucht. Ich glaube, da ist eine Bankfinanzierung weiterhin das Mittel der Wahl. Und wenn man auch Themen sich anguckt, wo man vielleicht sagt, ich brauche nicht den allerhöchsten Leverage und ich möchte eher vielleicht auf bewährte Banken setzen, zu tickgünstigeren Konditionen, dann ist eine Bankfinanzierung auch das Richtige. Wenn man sich allerdings im zweiten Halbjahr so ein bisschen mal die Konditionen ansieht, die teilweise Debtfonds auch angeboten haben, dann erklärt sich auch der Anstieg auf 62% Marktanteil im Q4 seitens der Debtfonds, weil einfach auch das Gap zu den Banken nicht mehr allzu groß ist.
Da interessiert mich natürlich auch deine Einschätzung, Eileen. Wie nimmst du die Banken wahr und bei wie vielen Deals sind sie eigentlich Wettbewerber oder machen die andere Deals?
Ich würde sagen, im Laufe der Jahre hat das extrem sich geändert oder gewandelt. Ich sage, vor 7, 8 Jahren würde ich sagen, bei fast jedem Deal waren es eher die Banken, die unsere Konkurrenz waren, als andere Direct Lenders. In den letzten Jahren, ähnlich was Thorsten sagt, ist es schon von Anfang an oft klar, ob es Richtung Bank oder Direct Lender geht. Und dann steht man nicht mehr so oft im direkten Wettbewerb zu den Banken. Und stimmt Thorsten dazu, es gibt einfach gewisse Transaktionen, die für Banken besser geeignet sind als für Direct Lenders, wo es eine Wahl gibt, Working Capital, Industrieunternehmen und so weiter. Und das erklärt auch so zum gewissen Grad, warum in Deutschland der Bankenanteil höher ist, weil man in Deutschland mehr Industrieunternehmen hat als zum Beispiel in Holland und in UK. So von daher würde ich sagen, wo man ist nicht mehr so oft, dass wir direkt mit Banken in Konkurrenz treten, sondern es ist relativ klar vom Anfang an. Und ich glaube, im Laufe der Zeit haben Sponsoren auch gelernt, was die Vorteile von den Direct Lending sind. Und wenn es passt, dann gehen die eher Richtung Direct Lending. Aber wenn es dann kleinere Transaktionen, wo kein Buy and Build ist, ist vielleicht dann Bankenfinanzierung passender. So von daher hat sich im Laufe der Zeit schon sich gedreht.
Mhm. Thorsten, wenn wir uns mal die Art der Finanzierung angucken, dann fällt auf, dass die primären Neufinanzierungen gerade mal ein Viertel des Marktes ausmachen. Ist nach wie vor ein ganz ordentlicher Inzestmarkt, oder?
Ja, also ich glaube, das ist schon so. Das merken wir, glaube ich, alle so ein bisschen, dass die neuen Transaktionen einfach ein Tick weniger sind, vielleicht auch ein Tick zu wenig sind und dass dementsprechend einfach doch 60% irgendwo aus dem Portfoliobestand geht oder halt Refinanzierung sind. Ich glaube, das ist nochmal rückblickend zu dem Thema Banken, wo Banken dann wirklich auftauchen. Und ein Punkt, der zu beachten ist, also wir haben ja nicht nur bei uns jetzt hier neue Finanzierung, sondern auch Refinanzierung. Wenn ich als Bestand einfach ein Bankenkonsortium habe, dann und ich möchte auch jetzt keinen höheren Leverage aufnehmen, habe keine große neue Ausrichtung, keine weiteren Buy-and-Build-Themen, dann ist wahrscheinlich das Richtige auch mit dem Bankenkonsortium zu refinanzieren. Aber es ist, wie du sagst, also ich glaube, ein großer Anteil der Transaktionen, der kommt weiterhin aus dem Bereich Buy-and-Build. Das sind ja weiterhin so konstant eigentlich 30% nach dem letzten Jahr, 33% und auch einige Refis, die es gab. Das ist ein Tick mehr sogar als in 2023, wo wir jetzt 34% versus 28% gesehen haben. Ja, ich glaube auch die Wahrnehmung, die man teilweise so ein bisschen hat, dass man sagt, oh, der Markt ist ein bisschen träge. Das kommt weniger von der Gesamtanzahl der Deals, weil die Gesamtanzahl ist ja völlig okay, sondern es kommt halt wirklich eher daher, dass halt die Anzahl der wirklich neuen Deals halt überschaubar ist und man daher eher Buy-and-Build-Potenzial hat, was aber auch wieder ein Punkt ist, der halt den Debtfonds zu Pass kommt.
Wenn wir uns mal die Branchen angucken, dann sehen wir, dass da mittlerweile mit einem Drittel Software Technology vertreten ist. Aileen, ist das eine Branche, die nicht nur die Finanzinvestoren lieben, sondern auch die Finanzierer?
Ja, das ist durchaus ein sehr, sehr beliebter Bereich, auch vor allem im Direct Lending Bereich. Warum ist das so? Weil Softwareunternehmen oft ein relativ hohes Anteil von Recurring Revenue haben. Oft sind die Produkte sehr, sticky im Sinne von, die sind sehr bei den Unternehmen sehr schwierig zu ersetzen, so ein Softwareprodukt. Und das sind Charakteristika, die aus Finanzierungssicht sehr, sehr attraktiv sind. Das ist vielleicht ein Marktführer, einen hohen Market Share, einen hohen Anteil von Recurring Revenue. Und das passt sehr gut für eine Finanzierung. So von daher nicht nur bei Private Equity beliebt.
Und ich glaube, das geht auch so ein bisschen dann in die Richtung Finanzierungszweck, was wir vorher gesagt haben. Einige der Transaktionen, die wir jetzt hier sehen mit Blick auf Software, sind halt klassische Add-ons, die durchgeführt wurden, die auch durchgeführt werden müssen, weil einfach die Einstiegsmultiples, die man für ein Softwareunternehmen zahlt, doch eher am oberen Ende der Bandbreite sind. Und dementsprechend das Business Model dann oder auch das Ziel von vielen Software-ABOs ist, einfach durch Buy-and-Build zu wachsen. Und weil ich glaube, das hängt auch so ein bisschen zusammen. Einmal der hohe Anteil Buy-and-Build und auf der anderen Seite auch der starke Sektorfokus mit Blick auf Software.
Thorsten, dann lass uns nochmal auf Gesamteuropa gucken. Also wir haben gesehen, in Deutschland gab es ein moderates Wachstum, ein paar Prozent. Richtig viel war es nicht. Im restlichen Europa dagegen hat es geboomt. Wenn ich das richtig überschlagen habe, dann haben wir irgendwie 591 gegenüber 355 Deals. Das ist ein unwahrscheinliches Wachstum. Da musst du uns jetzt einmal erklären, entweder warum hat der Markt sich so entwickelt oder habt ihr jetzt einfach deutlich mehr Debt Funds, die euch Deals melden?
Ja, das ist mal eine gute Frage. Wahrscheinlich sogar wirklich eine Mischung aus beidem. Das kann natürlich auch sein. Wobei ich glaube nicht, dass unsere Zahlen noch vor ein, zwei Jahren so viel qualitativ schlechter gewesen sind. Also ich glaube wirklich, dass es der Punkt ist, es ist ausreichend Dry Powder da. Ich glaube, die Lage in unterschiedlichen Ländern ist einfach sehr, sehr unterschiedlich. Und was wir die ganze Zeit gemerkt haben, ist schon, dass es andere Länder gibt, wo es wirklich einen deutlichen Anstieg auch der LBO-Finanzierung über Unitranche-Provider gab und gibt. Und wenn man so mal die einzelnen Jurisdiktionen durchgeht, da kann man sagen, da ist es in Deutschland relativ ähnlich gelaufen. Da gab es vielleicht dann so 4 Deals über Debtfonds mehr verglichen als in 2023. Nur wenn man sich zum Beispiel Frankreich anguckt, da ist der Unterschied dann wirklich gravierend. Da wurden in 2023 ein bisschen mehr als 60 Deals über Debtfonds finanziert. Und in 2024 ist man knapp bei 100. Und das ist natürlich dann schon mal echt ein großer Unterschied. Die Finanzierungsbereitschaft ist da, die Märkte sind da. Die Transaktionen sind auch teilweise da. Naja, und auch, das muss man schon sagen, auch europaweit ist das Thema Buy and Build auch äußerst en vogue. Das muss man sagen, in Deutschland kam Buy and Build über die letzten Jahre so ein bisschen stärker aufs Tableau. Das ist in anderen Ländern schon einfach früher der Fall gewesen. Aber das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, dass man jetzt in 2024 wirklich ein bestes Jahr in unserer Aufzeichnung jetzt hingelegt hat, mit nochmal auch 5 Transaktionen mehr als in 2021 und von daher wirklich auf einem absoluten Rekordlevel ist.
Aileen, du hast deine Kollegen ja in fast allen europäischen Ländern on the ground. Was kannst du uns berichten über den gesamteuropäischen Markt?
Ja, ich sage, insgesamt war, wie Thorsten sagt, ein gutes Jahr, auch ein gutes Jahr für uns, obwohl ich würde behaupten, dass das M&A-Markt, das war jetzt nicht kein Boom-Jahr in 24, aber so ein bisschen zu das, was Thorsten sagt, einmal haben, ich glaube, die Private Equity-Sponsoren sich mehr auf den Portfolios konzentriert, dass mit den Exits vielleicht eher schwieriger waren und damit haben sie sich wieder neue Targets gesucht und haben sich auch dann überlegt, ob die die richtige Finanzierungsstruktur haben. Und was wir viel gesehen haben in 24 in Europa, ist einfach Refinanzierungen. Nicht von unserer eigenen Portfolio Assets oder das auch zum Teil, aber viele von den Transaktionen, die wir in Deutschland gemacht haben, waren Refinanzierungen von Bankenfinanzierungen oder andere Debtfonds, ich sage alle Performing Assets. Aber wo der Sponsor gesagt hat, jetzt, ich bleibe noch 2-3 Jahren drin, es gibt noch Targets, da brauche ich eine andere Finanzierungsstruktur. Und das war eine super Opportunität für uns. So, auch von diesem relativ, ich sag, ja, nicht so starkes M&A-Jahr, kann es trotzdem für die LBO-Märkte ein sehr gutes Jahr sein, wie man 24 gesehen hat. Zumindest im Mid-Market.
Und was man noch ergänzen kann, ich glaube auch, wie Aileen sagt, ich glaube, die Haltedauer einfach von Assets ist teilweise einfach deutlich länger, wo man früher immer so gesagt hat, naja, 3 bis 4 Jahre ist man vielleicht jetzt eher bei 5 bis 6 Jahren. Und weil es auch genau einfach dieses Thema gibt, dass man jetzt einfach mehr mit dem Asset auch machen kann, machen möchte und machen muss, weil es einfach gar nicht so viele Opportunitäten gibt. Ja, und über die Möglichkeit, bei einem Bild zu machen, hast du halt schon die Möglichkeit, nochmal groß auch Werte zu heben für die Zukunft. Und das hatten wir jetzt auch häufig gesehen, dass von der ersten Finanzierungsrunde vielleicht dann auch mal wirklich ein kleineres Bankkonsortium oder 1-2 Senior Player einfach genutzt wurden und dass man dann so 2-3 Jahre später, wenn auch die Parteien so ein bisschen an den Anschlag beim Final Hold gekommen sind, sich doch überlegt, ob es nicht der richtige Schritt wäre, jetzt nochmal einen Debtfonds reinzunehmen und mal 2-3 Jahre durchzustarten und einfach mal richtig ein Bein-Bild mal Gas zu geben, dass man dann nach 5-6 Jahren verkaufen kann. Das merken wir, die Ansprache gibt's und das sieht man auch in den Transaktionen.
Wenn dieses Marktsegment in Gesamteuropa so stark gewachsen ist, dann muss das doch, Thorsten, auch Begehrlichkeiten beim Debt Advisory geweckt haben. Du warst ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, als ihr zu Holy & Loki wurdet, mit deinem Fokus auf Small, Lower, Mid-Cap, ein ziemlicher Außenseiter. Und muss das, glaube ich, erstmal zeigen, dass das ein sinnvolles Geschäft ist aus Sicht einer größeren amerikanischen Investmentbank. Hast du mittlerweile Kollegen in Europa, die dasselbe Geschäft betreiben wie du?
Ach, also ich glaube, unser Fokus, also jetzt vielleicht nur so zur Einordnung. Ich glaube, wir sind mit Blick auf die Größenordnung, würde ich mal sagen, was wir machen, ähnlich unterwegs, so vom Ansatz her wie Ares. Also wir haben eins nicht, wir haben nicht diesen Fokus, dass wir sagen, wir machen nur größere Sachen. Weil ehrlich gesagt, der den Fokus hat, auf größere Sachen sich zu fokussieren, der hat in den letzten 2-3 Jahren extrem viel Zeit gehabt, Kaffee zu trinken, weil einfach es waren einfach super wenig Transaktionen da. Und ehrlich gesagt, mache ich lieber 4-5 kleinere Transaktionen, als dass ich in der Zeit auf den großen Deal warte, der einfach nicht kommt. Ja? Und dementsprechend haben wir halt schon ganz klar gesagt, lasst uns nach unten einfach auch flexibel sein. Genau auch wie es ist, wenn ich jetzt eine kleine Transaktion per heute finanziere, in 3 Jahren ist man dann vielleicht bei 10, 15 EBITDA und geht den nächsten Schritt. Und dementsprechend hat man dann auch die Möglichkeit, den nächsten Deal einfach gemeinsam zu finanzieren. Und das kann halt dann auch die Refinanzierung sein von der Primärtransaktion. Von daher, unser Fokus ist es nicht irgendwie, klein und lower Mid-Market zu machen, sondern eigentlich die gesamte Bandbreite abzudecken. Jetzt wissen wir auch, dass Transaktionen mit 70, 80, 90 Millionen EBITDA als Debt Advisor zu refinanzieren eher selten sind, weil dann einfach die Sponsoren eigene Teams haben und dementsprechend weniger auf einen externen Berater zugreifen. Ja, und von daher, also ich glaube, wir fühlen uns in unserer Situation, unserer Position extrem wohl durch diese auch kleineren Transaktionen, die wir machen, die für uns jetzt genauso wichtig sind wie die großen. Haben wir wirklich eine große Bandbreite an Deals, die wir jedes Jahr umsetzen. Naja, und das ist auch wirklich wichtig, dass man dementsprechend über die Terms, über Konditionen Bescheid weiß und auch die Kunden dann richtig beraten kann.
Terms und Konditionen sind ein gutes Stichwort. Lass uns nochmal ein bisschen über den Markt 2024 sprechen. Wir haben die vergangenen 2-3 Jahre viel über das Zinsumfeld gesprochen. Jetzt hatten wir hier einen Markt, in dem der Euribor im Jahresverlauf so gute 100 Basispunkte gefallen ist. Aileen, spielt das überhaupt noch eine Rolle oder haben sich auch die Jüngeren unter euch daran gewöhnt, dass Zinsen sich tatsächlich auch mal verändern können?
Ja, das war sicherlich eine Lektion für wie du sagst, die Jüngeren im Team, dass man auch immer auf die Base Rate achten muss und dass es kann sich auch von null sich bewegen. Wie du sagst, ich glaube 2023 hat das viel mehr der Markt geprägt. Da waren viele Unternehmen mit Inflation und steigende Zinskosten beschäftigt, hat durchaus einen Effekt auf Cashflows. Und auch auf Finanzierungskonten und Finanzierbarkeit von Unternehmen. 2024 würde ich sagen, ist weniger ein Thema. Die Zinsen sind runtergekommen. Der Markt ist, glaube ich, etwas entspannter. Auch Inflation ist auch runtergekommen. So, ich glaube, das grundsätzlich hilft der Markt auf der Finanzierungsseite. Und auch was Quantum Leverage angeht, da hat man sich sicherlich wieder ein bisschen angepasst, da mehr Luft wieder in den Cashflows ist. Und auch die Aussicht nach vorne ist eher auf ein noch, ich sag's mindestens, weiteres sinkende Zinsniveau. Und dann irgendwann mal würde es sich auf ein gewisses Niveau einpendeln. So, ich glaube, ist alles ein bisschen absehbar als jetzt vor 18 Monaten, 24 Monaten. Und das natürlich hilft eher auf der Finanzierungsseite. Aber ich glaube, wir sind oft bei Transaktionen weniger das Thema. Finanzierung gibt es für die meisten Unternehmen. Es ist eher, dass die Transaktionen trotzdem nicht zustande kommen, weil man noch ein Gap auf der Equity-Seite hat.
Okay, das heißt, die Deals, würdest du sagen, scheitern nicht an der Finanzierung, sondern eher an der Entschlossenheit der Investoren?
Zumindest bei, sagen wir, gut bis sehr gute Deals in den richtigen Sektoren. Da gab es immer schon gute Finanzierungen zu attraktive Konditionen. Aber wir haben 24, vor allem in dem ersten Halbjahr 24 gesehen, dass viele Deals einfach gescheitert sind, weil Käufer und Verkäufer nicht zusammenkamen, was Kaufpreis betrifft.
Thorsten, da interessiert mich natürlich auch deine Einschätzung. Aileen hat auch schon ein bisschen eine Einschränkung gemacht für die etwas schwächeren Assets oder vielleicht die nicht so beliebten Sektoren. War es auch auf der Finanziererseite nicht immer ganz einfach, oder?
Ja, aber es ist auch genau, wie Aileen sagt. Also ich glaube, die Finanzierung war in den seltensten Fällen wirklich ein Engpass. Ich glaube, die Finanzierung, da muss man sich die Terms angucken, ist in der Regel möglich. Ich glaube, die Hauptengpässe für Transaktionen, und das hat Aileen ja auch gesagt, das ist wirklich das Thema Kaufpreiserwartung. Da kommt man teilweise einfach noch auf der Sell-Side aus ein, zwei Jahren historisch, die einfach deutlich höhere Bewertungen gesehen haben. Und dann ist es einfach schwierig, auf einem geringeren Niveau dann dementsprechend die Verkäufer auch dann komfortabel zu bekommen. Und auf der anderen Seite als Käufer halt dementsprechend Multiples dann zu akzeptieren, die oberhalb dessen ist, was man aktuell auch bereit ist zu zahlen. Ich glaube, das ist so der Hauptfaktor. Ich glaube, der zweite Faktor ist schon das Thema Current Trading. Ich glaube, das sehen wir in vielen Transaktionen, sei es auf der Refinanzierungsseite, sei es auch auf der Neudeal-Seite, dass man einfach wirklich sehr, sehr gespannt ist, wie sich ein Current Trading entwickelt. Und das ist ja jetzt auch nicht besonders verwunderlich. Ich meine, wir sehen alle, wie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind. Die sind nicht nur erfreulich und vor dem Hintergrund ist es schon so, dass wir einfach gucken müssen, wie sich die Zahlen entwickeln. Und für einen M&A-Prozess ist es logischerweise halt keine gute Voraussetzung, wenn im Rahmen des Prozesses vielleicht ein Current Trading gen Süden geht und wenn man da dementsprechend halt dann doch vielleicht eher Erklärungsbedarf hat. Ich glaube, das sind so die Hauptbeiden Themen. Und wie Aileen sagt, auf der Finanzierungsseite sehe ich das weniger. Ich glaube, es gibt Themen, die vom Sektor einfach schwieriger sind, ganz klar. Aber ja, ich glaube, dann ist einfach entweder der Sponsor gefragt oder halt im Idealfall der Berater und ganz Idealfall halt wir, das halt dementsprechend gut dann über die Bühne zu kriegen und gut erklären zu können, dass man dementsprechend auch für schwierigere Themen einfach einen Abnehmer findet auf der Finanzierungsseite.
Wie haben sich denn Aileen Margen, aber vielleicht auch Covenants Verlauf 2024 entwickelt? Alles wie 23, wenn man das mal mit vielleicht dann auch heute vergleicht? Oder gibt es da Bewegung?
Ich glaube, da kann Thorsten sicherlich der bessere Marktüberblick geben. Aber ich glaube, man kann schon sagen, im Laufe der 24 sind Margen, haben sich noch unten angepasst. Ich glaube, auf der Covenant-Seite ist weiterhin bei der meisten Transaktion, dass man Net Leverage Covenant mit einem gewissen Headroom. Ich glaube, da haben wir nicht so viele Änderungen gesehen. Aber zu dem Thema, was wir anfangen, ich glaube, grundsätzlich war es einfacher, in 24 Unternehmen zu finanzieren als in 23. Und damit passen dann sich die Konditionen dann auch an. Ich sage, ein unterstützenderer Finanzierungsmarkt als in 23. Aber Thorsten, du hast wahrscheinlich das Gesamtüberblick.
Ja, das ist genau so. Also ich glaube, das Dry Powder ist da. Ich glaube, die Finanzierungsparteien sind engagiert gewesen, sind auch weiterhin sehr, sehr motiviert, Finanzierung für richtige oder für die richtigen Assets darzustellen. Es gibt auch, würde ich mal sagen, doch einen gewissen Finanzierungsdruck für manche Parteien. Das kommt man irgendwie so aus 2-3 Jahren gefühlt historisch, wo es immer wieder Gründe gab, warum man vielleicht dann doch ein Budget nicht so ganz gut einhalten konnte. Und das waren ja alles sind alles keine schönen Themen, sei es aus Covid kommend oder sei es dann irgendwo jetzt mit Ukraine-Krieg und Inflation und so weiter. Jetzt muss man sagen, wie es Aline vorhin gesagt hat, die Rahmenbedingungen, die haben sich im letzten Jahr einfach in vielen Punkten so ein bisschen verbessert. Sei es Inflation, sei es Zins. Naja, sei es auch daran, dass man sich so ein bisschen gewöhnt, dass 2 Stunden von einem weg irgendwo im Krieg gerade tobt. Ja, das ist einfach so, glaube ich. Und im Endeffekt, das sind alles Rahmenbedingungen, die halt Finanzierung auch im letzten Jahr einen Tick einfacher gemacht haben. Nicht in jedem Sektor, aber so ganz generell. Und dementsprechend auch dazu geführt haben, dass halt doch ein höherer Druck auch auf die Finanzierungsparteien einfach zu spüren war, Finanzierung zu begeben. Und das hat sich in den Konditionen gezeigt. Und das ist eigentlich auch das Spannende, dass wir im letzten Jahr, also in der zweiten Jahreshälfte, mit Blick jetzt zum Beispiel auf die Margen und auch auf die Fees, insbesondere bei Debtfonds, halt schon nochmal eine deutliche Bewegung gesehen haben und auch Konditionen gesehen haben im letzten halben, dreiviertel Jahr, die wir so vorher noch nicht gesehen haben. Und das macht eine Finanzierung mit einem Debtfonds wirklich auch attraktiv, weil dadurch auch das Gap zu den Banken auch geringer wird. Und wovon sprechen wir da? Sprechen wir schon von Margen in der Größenordnung, ja, 500 bis 550 Basispunkte. Wobei man eins berücksichtigen muss, wenn man logischerweise auch bereit ist, eine First Out zu akzeptieren, dann ist das Ganze ein Tick höher, ist aber blended in einer ähnlichen Größenordnung. Und das sind schon Konditionen, die hatte man einfach vorher nicht gesehen. Und da ist man schon nochmal so 1% unter dem, was man historisch so aus 2023, 2022 kannte.
Also was die makroökonomischen Rahmendaten anbelangt, vielleicht auch die monetären Indikatoren, da kann ich dir folgen, da ist sicherlich eine gewisse Ruhe eingekehrt. Für die sonstigen Rahmenbedingungen bin ich da nicht so ganz bei dir. Also wir zeichnen auf einen Tag nach der Bundestagswahl, wir zeichnen auf genau eine Woche nach dem Ende der Münchner Sicherheitskonferenz. Da ist ja doch eine ganze Menge Unsicherheit, finde ich, in unser aller Leben gekommen und eigentlich auch in die Märkte. Von daher die Frage an dich, Aileen, wie sehr beeinflusst die Politik euer Geschäft in diesem Jahr? Was ist deine Erwartung?
Gute Frage und auch keine einfache Frage zu beantworten. Aber wir machen das schon alle schon länger. Es gibt immer Änderungen in unserem Markt und man muss trotzdem investieren und die richtigen Möglichkeiten finden. Als Direct Lender und Finanzierungspartei, wir versuchen, die Unternehmen und die Bereiche, Sektoren zu vermeiden, die sehr stark konjunkturabhängig sind. Zum Beispiel im Manufacturing Business, im Retail Business, weil die sind Businesses, die sobald es der Markt ein bisschen schwankt, die spüren das sofort. So unser Fokus ist auf defensive Sektoren, wie so ein Software Business, ein Services Business, ein Healthcare Businesses, wo es eine gewisse nachhaltige Nachfrage gibt und egal ob welche Partei regiert oder wie das, klar, irgendwann mal sind die alle in gewisser Weise betroffen, aber weniger betroffen von der Konjunktur. Und das ist unser Fokus. Wir sind seit 25 Jahren im Direct Lending, haben über verschiedene Krisen, verschiedene Zyklen investiert. Und geht zurück zu Asset Selection. Man muss dann gucken, schon den richtigen Assets in dem richtigen Bereich. Ist auch ein Grund, warum wir lokale Teams haben. Genau das regulatorisch, was passiert in Deutschland. Welche Sektoren können wir noch investieren? Sollen wir investieren? Auf was müssen wir achten? Und das spielt alles in unsere Investitionsentscheidungen mit rein. Und ich sage, es hilft natürlich, wenn man breit aufgestellt ist und ein großes europäisches Plattform ist, wenn ein Land eher etwas schwieriger ist, kann man sagen, dann investieren wir oder fokussieren wir uns stärker auf anderen Märkten. Aber grundsätzlich, ich glaube, es wird Bewegungen geben und wir würden trotzdem gute Investitionsmöglichkeiten finden.
Und vielleicht dann noch eine Ergänzung. Ich glaube halt, und wie du sagst, ich glaube, dass die Politik einen gewissen Einfluss hat auf uns alle, ja, und auch auf unser Denken und auf das, was wir machen. Das ist völlig klar. Und dass der Markt weiterhin binär ist, das ist auch genauso. Das war im letzten Jahr in jedem Quartal so. Das hat sich auch nicht verändert. Ich glaube halt, wenn man sich mal die Transaktionen ansieht, die gemacht werden, dann ist es so, dass ein paar Transaktionen einfach als schwierig gesehen werden. Nur dann gibt's halt einfach extreme Unterschiede mit Blick auf das, was man angeboten bekommt und mit Blick auf das, was möglich ist. Und dadurch unterscheidet sich der Markt. Und dann müssen halt die Player auch entscheiden, ist man bereit, zu einem wirklich sehr, sehr, sehr konservativen Niveau eine Finanzierung bereitzustellen, mit allen Chancen und Risiken, Ja, oder ist selbst das für einen nicht richtig? Und wenn man sich diese Frage stellt, dann muss man sich die Frage halt stellen in Richtung 60 bis 80 Finanzierungsparteien. Und da würde ich halt schon sagen, dass da Parteien dabei sind, die entweder halt einen gewissen Druck haben oder vielleicht auch eine andere Sicht haben und dass dann da Finanzierungen unmöglich sind, das glaube ich einfach nicht. Aber es ist natürlich schon so. Ich meine, das Binäre haben wir weiterhin. Nur in den Themen, die gefragt sind, da sind die Konditionen und auch mit Blick auf Covenant-Setting, und es ist genauso, der Leverage-Covenant ist so der maßgeblich in allen Situationen. Aber da hat man schon wahnsinnige Flexibilität und Spielmöglichkeiten, auch für Buy and Build, ja, die so vor einem Jahr nicht denkbar gewesen wären.
Das klingt eigentlich nach einer ziemlich optimistischen Ausgangslage für das aktuelle Jahr. Vielleicht können wir da zum Schluss nochmal einen Blick drauf werfen, Thorsten. Du hast eine Pipeline, du siehst Dealflow. Was erwartest du für das Gesamtjahr?
Also ich sehe ehrlich gesagt wenig Veränderung jetzt im Q1 versus halt das zweite Halbjahr 2024. Das zweite Halbjahr 2024 war aktiv. Wir haben viele Transaktionen gesehen. Wir haben eine hohe auch Finanzierungsbereitschaft und auch teilweise so ein bisschen Finanzierungsdruck auch gesehen. Wenn ich das alles so sehe, und jetzt sind natürlich die Rahmenbedingungen, die wir außenrum haben, über Politik und über auch Ukraine-Krieg und was wir alles gerade sehen, ja, ist natürlich nicht ideal. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, es gibt halt einen zugrunde liegenden Markt, der gewissen Ressourcen folgt und wo es auch dann zum Beispiel Refinanzierungsnotwendigkeiten gibt in Themen, wo man auch mit Blick auf all die Rahmenbedingungen wahrscheinlich weniger stark betroffen sein wird. Von daher würde ich mal davon ausgehen, dass wenn wir jetzt so auf das Gesamtjahr gucken müssen, und das werden wir alles in 4 Quartalen dann auch wieder sehen, ja, dass man wahrscheinlich sogar einen Tick besser rauskommt als jetzt in 2024, ob man die Jahre 21, 22 knackt. Da bin ich zurückhaltend. Aber ich sehe jetzt ehrlich gesagt keine großen Veränderungen zur zweiten Jahreshälfte 24. Von daher gehe ich von einem guten Dealflow einfach weiter aus jetzt.
Aileen, gib uns da mal dein Gefühl und gerne auch für Gesamteuropa, was ja nun wirklich, hatten wir ja drüber gesprochen, ein extrem starkes Jahr hinter sich gebracht hat.
Ja, ich bin ähnlich wie Thorsten zuversichtlich für das Jahr 25. Das ist ähnlich gelaufen wird, wenn vielleicht nicht ein Tick besser rauskommen wird als 24. Ich glaube auch, es wird jetzt ähnlich wie 24 eine Mischung aus neuen Deals im Sinne von M&A-getriebene Deals, auch Refinanzierungen, Add-ons. Ich bezweifle, dass es ein super, super starkes M&A-Jahr wird, aber da bin ich nicht die Experten, aber zumindest vielleicht in der zweite Halbjahr. Aber wie wir anfangs gesprochen, als auf der Finanzierungsseite reichen uns auch die Refinanzierung, die Add-ons als gute Mischung in das Gesamte. Und für Europa sehe ich das ähnlich. Und vielleicht so auf Direct Lenders gesprochen, ich glaube, die Rahmenbedingungen für Direct Lenders sind weiterhin sehr, sehr attraktiv. Ich glaube, die Banken tun sich immer schwerer in unserem Bereich, sehr aktiv zu sein und sind nur für bestimmte Situationen sehr relevant. Und das ist ja vor allem, wenn man guckt im UK und in Benelux, da ist fast 80% von dem Markt geht über Direct Lenders. So, da bin ich zuversichtlich, dass wir weiterhin an Marktanteil zugewinnen können und dass das insgesamt eine ähnliche Anzahl von Transaktionen geben wird wie in 24. Aber wie Thorsten sagt, würden wir sehen in 12 Monaten, ob wir recht hatten oder nicht.
Das werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Aber es ist immerhin ein deutlich optimistischerer Ausblick von euch beiden zusammen, als ich das erwartet hatte. Von daher freue ich mich darüber. Wo wir, glaube ich, sicher sein können, dass es wieder ein spannendes Jahr wird. Da wird einiges passieren, auch einiges, worüber wir heute uns wahrscheinlich noch gar keine Gedanken machen. Das ist das Leben. Wir berichten darüber weiterhin im Vierteljahrestakt. Thorsten, freue ich mich auch drauf. Wir müssen jetzt leider zum Ende kommen. Ich darf mich aber bei euch bedanken. Es hat wirklich viel Freude gemacht. War ein sehr schönes Gespräch. Hat, glaube ich, viele Facetten aufgeworfen. Darum sage ich euch beiden sehr herzlichen Dank für eure Einschätzung. Und allen Hörern sage ich vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com